DW Wissen.
Hallo und willkommen zur Wissenschaft. Ich bin Gudrun Heise. Heute mit folgenden Themen. Polygamie in Südafrika. Ein Mann, viele Frauen. Wie steht's da mit der Eifersucht und mit Neid? Und Schimpansen, empfinden sie solche Gefühle? Damit beschäftigt sich eine neue Studie. Stadtbienen, ihr Lebensraum ist nicht das Land. Ihnen geht es in großen Metropolen gut. Und das gibt es tatsächlich. Eis, das nicht schmilzt. Ein Mann, viele Frauen. In Deutschland droht für Polygamie, für die Vielehe, Haft. Das ist auch in Kanada so. Dort hat ein Gericht vor kurzem zwei Ex-Bischöfe einer Mormonensekte wegen Polygamie verurteilt. Einer von ihnen ist 146-facher Vater und soll mit 24 Frauen verheiratet sein. Das reicht sicherlich für einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Bei uns drohen Männern, die mit zwei oder mehreren Frauen gleichzeitig verheiratet sind, bis zu 3 Jahren Gefängnis. In Südafrika ist das anders. Dort ist Polygamie nicht ungewöhnlich und gesetzlich erlaubt. Mehr dazu von Jan-Philipp Schlüter.
I've tried to search within my soul whether is there a favorite wife.
Ich habe tief in meiner Seele versucht herauszufinden, ob ich eine Lieblingsfrau habe, sagt Moussa Mseleku. Aber wenn ich eine hätte, wäre ich kein Polygamist. Dann wäre ich nur mit der einen zusammen. Aber ich liebe sie alle. Sie sind alle gleich. Der 43-jährige Moussa hat 4 Ehefrauen, mit denen er an der Südküste Südafrikas in der Provinz KwaZulu-Natal lebt. Mazele, Mayeni, Makumalo und Mangwabe. Als Moussa Makumalu einen Antrag gemacht hat, hat sie keine Sekunde gezweifelt, obwohl Moussa da schon 2 Gattinnen hatte. Es war eine persönliche Entscheidung. Ich habe ja nicht in eine Familie eingeheiratet, sondern ich habe meinen Mann geheiratet. Der hatte nun schon mal 2 Frauen, aber ich sehe mich auch als seine Ehefrau. Er liebt mich. Klar, er liebt auch die anderen Frauen, aber eben auch mich. Das hat er mir deutlich gemacht. Und weil ich ihn so sehr liebe, habe ich seinen Antrag sofort angenommen.
Because I loved him so much.
4 Frauen, 10 Kinder. Für Polygamist Moussa ist das logistisch mitunter eine ganz schöne Herausforderung. Zwar wohnen alle auf dem gleichen Grundstück, aber jede Frau hat ihr eigenes Haus, so gehört sich das. Und Moussa muss seine Zeit möglichst gleichmäßig zwischen seinen Gattinnen aufteilen.
So it's not related to days per se, like
es gibt keine festen Tage, an denen ich eine bestimmte Frau besuche, nach dem Motto Montag hier, Dienstag da. Es geht um Gleichbehandlung. Ich muss jede Woche in jedem Haus Zeit mit meinen Familien verbringen. In der Regel sind es 1 bis 2 Tage pro Woche pro Frau. Polygamie ist in vielen afrikanischen Kulturen fest verankert, zum Beispiel bei den Zulus oder den Nguni. Ursprünglich waren es wohl ganz pragmatische Gründe, die für die Vielehe sprachen, sagt David Copland, Professor für Anthropologie an der Witz-Universität Johannesburg. Früher, als hier die traditionellen Chiefs noch das Sagen hatten, hatten Männer viele Frauen, weil sie deren Arbeitskraft benötigten. Die Frauen haben die Felder bestellt, Kinder bekommen und aufgezogen, alle durchgefüttert. Die Männer waren eher mit dem Vieh beschäftigt, mit Politik und Kriegen und was weiß ich. Während der Kolonialzeit haben christliche Missionare versucht, den Afrikanern die Vielehe auszutreiben, aber sie hat die Jahrhunderte überlebt. In Südafrika regelt seit 1998 sogar ein Gesetz zu traditionellen Ehen, dass ein Mann mehrere Frauen gleichzeitig haben kann. Wie viele Männer heute in polygamen Beziehungen leben, ist nicht bekannt. Schätzungsweise ein paar 10.000, besonders in ländlichen Regionen. In den Städten ist es schon platzmäßig gar nicht so leicht, spannungsfrei polygam zu leben, meint Professor Copland. Schließlich müssten da alle Frauen unter einem Dach leben. Das berge Konfliktpotenzial. Es kann schon vorkommen, dass die Frauen untereinander ein gutes Verhältnis haben, wie Schwestern, gerade wenn sie älter sind und weiser. Aber unter jungen Frauen gibt es immer Eifersüchteleien und die Frage, wer ist die Lieblingsfrau des Mannes? Bei Moussa und seinen 4 Frauen auf dem Land hingegen scheint alles recht harmonisch zu sein. Für Moussa ist Aufrichtigkeit der Schlüssel zu einer erfolgreichen Vielehe. Wobei das nicht automatisch bedeutet, dass die Frauen alles teilen. Bei Mazele endet das Miteinander mit den anderen Frauen an der eigenen Türschwelle. Es gibt keinen Wettstreit zwischen uns, keine wirkliche Eifersucht. Aber dass Moussa polygam lebt, heißt nicht, dass er mit Lippenstift einer anderen Frau am Kragen zu mir ins Haus kommen darf. Das wäre respektlos. Ihm muss klar sein, wenn er zu mir kommt, bin ich seine Frau. und er ist mein Mann. Polygamie ist in manchen Kulturen auch eine Art Statussymbol. Je mehr Frauen ein Mann hat, desto wohlhabender und angesehener ist er. Der bekannteste Polygamist Südafrikas ist Präsident Jacob Zuma. Er hat schon 6-mal geheiratet, mit 4 der Frauen ist er noch zusammen. Und der 75-jährige überzeugte Zulu-Traditionalist hat klargemacht, dass er sich durchaus noch ein paar Optionen offen halten will. Bei seiner letzten Hochzeit vor 5 Jahren hat er seiner Braut gesagt: Schließe nicht die Tür, die du offen aufgefunden hast. Die, die vor dir kamen, haben die Tür auch nicht vor dir verschlossen. Ich erwarte von dir, dass du es ihnen gleich tust.
Und da gibt es keine Eifersucht, keinen Neid? Studien haben gezeigt, dass die meisten Menschen durchaus solche Gefühle entwickeln. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben jetzt eine Studie durchgeführt. Sie wollten herausfinden, ob Schimpansen neidisch sind und ähnlich wie Menschen reagieren. Über die Ergebnisse hat meine Kollegin Nele Rössler mit Jan Engelmann gesprochen. Der Psychologe ist einer der Autoren.
Herr Engelmann, Sie haben in Ihrer Studie beobachtet, dass Schimpansen nicht neidisch auf ihre Artgenossen reagieren, wenn die mehr zu fressen bekommen als sie selbst. Es gibt ja Studien, die zeigen, dass das bei Menschen anders ist. Schimpansen scheinen sich aber nicht zu vergleichen.
Wir haben eine andere Art von sozialer Erwartung bei Schimpansen gefunden, nämlich dass Schimpansen erwarten, dass bei einer Verteilung ihre Interessen berücksichtigt werden. Also wenn ihnen ein Futterstück gegeben werden kann, das sie stark präferieren oder eins, das sie nicht präferieren, und dann wird ihnen das nicht präferierte Futterstück gegeben, dann reagieren sie darauf negativ. Also sie bilden soziale Erwartungen aus, Schimpansen, aber eben nicht soziale Erwartungen, die mit einem Fairnessempfinden und einem sozialen Vergleich verbunden sind.
In der Studie wird von weniger wertvollen Beobachtungen geredet. Was genau ist denn wertvoll für einen Schimpansen?
Wir haben davor so einen Futterpräferenztest gemacht und da haben wir die Schimpansen immer zwischen 2 Arten von Futtern auswählen lassen können. Zum Beispiel hier war das jetzt ein Stück Apfel im Vergleich zu einem Stück Karotte. Und da haben die Schimpansen dann immer, wenn die sich entscheiden konnten, haben sie immer den Apfel gewählt, weil sie Äpfel viel lieber mögen als Karotten. Und jetzt in dem Test wurde ihnen dann aber anstatt dem Apfel ihnen zu geben, wurde ihnen die Karotte gegeben. Und wir haben geschaut, wie sie darauf reagieren.
Und was genau heißt das Ergebnis jetzt für die weitere Forschung?
Ja, also für die weitere Forschung heißt es erstmal, dass wir uns jetzt nochmal genauer anschauen wollen, wie diese sozialen Erwartungen bei Schimpansen überhaupt ausschauen. Also soziale Erwartungen sind ja bei uns Menschen etwas, dem wir im alltäglichen Leben zigfach begegnen, meistens dann, wenn sie aber enttäuscht werden. Also, dass wir zum Beispiel erwarten von anderen Menschen, dass sie uns die Tür aufhalten, dass sie uns helfen, wenn uns was runtergefallen ist und so weiter und so fort. Und wir wollen uns jetzt eben genauer anschauen, wie diese sozialen Erwartungen gerade auch gegenüber anderen Schimpansen, also Schimpanse A gegenüber Schimpanse B, wie schaut deine soziale Erwartung aus? Und vor allen Dingen auch, wie verhalten sich Schimpansen dann, wenn diese Erwartung enttäuscht wird? Also bei uns Menschen ist es ja so, dass wir uns vielleicht erstmal beschweren und ein bestimmtes Verhalten einfordern. Wenn dann uns wieder nicht geholfen wird zum Beispiel, dann wollen wir mit dieser Person auch nichts mehr zu tun haben, die sich entgegen unserer Erwartung verhält. Und zum Beispiel, das wollen wir uns auch bei Schimpansen anschauen, wenn ihre Erwartungen öfter enttäuscht werden, was für Konsequenzen ziehen Schimpansen dann daraus?
Gibt es da schon Vermutungen, was da passiert?
Unsere Vermutung wäre, dass dann eben dann auch ganz was Ähnliches passiert wie bei Menschen, was in der Fachsprache dann oft Partner-Switching genannt wird. Also, dass wenn man merkt, dass man von einem Freund zum Beispiel, also wir haben ja auch Studien zur Freundschaft bei Schimpansen gemacht, die nahelegen, dass auch Schimpansen schon Freunde haben. Und wir können uns auch vorstellen, dass wenn die Schimpansen dann öfter von einem bestimmten Freund enttäuscht werden, also zum Beispiel wenn der Freund öfter mit ihnen kein Futter teilt oder sie bei Kämpfen nicht unterstützt, dass sie dann sich von diesem Freund abwenden und probieren, andere Freunde zu finden.
Und kann man so Ergebnisse dann auch auf den Menschen übertragen oder bringt das irgendwas für die Psychologie, um da dann weiter Sachen rauszufinden?
Absolut. Also zum Beispiel jetzt, diese Ergebnisse legen ja nahe, dass dieses Fairness-Empfinden, das wir bei Menschen haben, das auf dem sozialen Vergleich ganz stark basiert, dass das etwas ist, was dem Menschen eigen ist, also vielleicht was den Menschen auszeichnet, diese Art von Moralempfinden. Und gleichzeitig, wenn wir finden, dass Tiere, zum Beispiel Schimpansen, ein bestimmtes Verhalten auch zeigen, dann können wir zum Beispiel sagen, dass das kein Verhalten ist oder keine Fähigkeit ist, die den Menschen auszeichnet und eher eine Fähigkeit ist, die der Mensch mit vielen anderen Tieren teilt.
Und das hat dann auch einen Sinn für die Evolution.
Genau, genau. Und eben nicht nur für den Menschen evolutionär gesehen einen Sinn hat, sondern auch für andere Tiere einen Sinn hat.
Gibt es da Vermutungen, was es bei Fairness sein kann?
Also ich glaube, dass das alles zurückzuführen ist auf Kooperation. Also da könnte man jetzt natürlich sehr ausführen. Ich probiere es mal ganz kurz zusammenzufassen. Ich würde mal sagen, der Mensch ist so stark wie kein anderes Tier auf Kooperation angewiesen. Also wir können praktisch unseren Lebensunterhalt, unser Überleben können wir ja nicht alleine bestreiten, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Tieren. Wir sind ganz stark auf andere Menschen angewiesen und vor allem darauf angewiesen, dass diese Menschen auch in Zukunft mit uns weiterhin kooperieren. Und damit die weiterhin mit uns kooperieren, müssen wir uns eben fair verhalten. Und deswegen ist die Funktion von Fairness bei Menschen einfach die, dass wir es schaffen, langfristige kooperative Beziehungen zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Und weil beim Schimpansen, die kooperieren zwar auch in manchen Kontexten mit ihren Artgenossen, aber die Kooperation ist nicht ganz so wichtig wie beim Menschen. Zum Beispiel können Schimpansen praktisch ihre ganze Nahrung, die sie brauchen, können sie auch alleine bekommen. Und deswegen gibt es bei Schimpansen wahrscheinlich nicht dieses Bedürfnis, auch Fairness-Normen zu entwickeln.
Der Psychologe Jan Erdmann zu einer Studie darüber, ob Schimpansen neidisch sind und was die Wissenschaft aus diesen Ergebnissen lernen kann. Das Gespräch führte meine Kollegin Nele Rössler. Bienen haben ein ganz eigenes Sozialverhalten. Da hat jede Biene eine bestimmte Rolle. Sie erfüllen verschiedene Aufgaben, von der Brutpflege bis hin zum Futtersammeln. In ländlichen Gebieten aber finden sie oft nicht mehr genügend Nahrung. Schuld daran sind vor allem Pestizide. Anders geht es da den Stadtbienen. Sie tummeln sich in Metropolen wie Paris. Und da geht es ihnen offenbar ziemlich gut, trotz Großstadtlärm. Barbara Kostolnik berichtet.
Paris ist keine freundliche Umgebung für geräuschgeplagte Zeitgenossen. An der Porte Clignancourt, wo eine der Hauptausfallstraßen der Stadt in die Ringautobahn Peripherique mündet, am allerwenigsten. Aber es gibt eben auch jene Lebewesen, die Lärm und Gestank, Smog und Stickoxide kein bisschen zu stören scheinen. Während die Bienen auf dem Land tausend Tode sterben und quasi unauffindbar geworden sind, tummeln sie sich in Scharen auf dem Dach des Ökozentrums Recyclerie im Norden von Paris, unter der Obhut von Volkan Tanasi, eines ehemaligen Investmentbankers. Ich habe bis vor 7 Jahren in einer Bank gearbeitet, aber das war irgendwie nichts für mich. Jetzt bin ich Millionär, Bienenmillionär. Volkan Tanasi ist Gründer des Startups Citybus. Er besitzt 35 Bienenstöcke, die allesamt auf Pariser Dächern platziert sind. Er macht Führungen und klärt über Bienen auf, Stadtbienen. Paradoxerweise sind die Bienen in der Stadt sehr glücklich, freut er sich. Wie aber kann das gehen, dass ausgerechnet dort, wo Menschen über Smog und Atemnot klagen, Bienen aufblühen? Das liegt an den Pestiziden, die es hier in der Stadt nicht gibt. Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist die Benutzung von Pestiziden in den öffentlichen Parks untersagt. Und ab 2019 hat die Pariser Stadtverwaltung angeordnet, dass auch Privatpersonen keine Pestizide mehr verwenden dürfen. Volkan kennt sich aus. Er hat früher 7 Jahre auf dem flachen Land nördlich von Paris gearbeitet, Landbienen betreut. Der Unterschied zu den Stadtbienen ist gewaltig. Ich hatte letztes Jahr überhaupt kein Bienensterben zu beklagen, erzählt er. Als ich auf dem Land gearbeitet habe, war das hingegen katastrophal. Wir hatten dort 800 Bienenstöcke und jedes Jahr ist ein Viertel der Population gestorben. Ein weiterer Vorteil der Stadt wächst auf den Balkonen oder in den Parks von Paris. Die Blumenvielfalt. Meine Bienen haben eine Riesenauswahl. Sie fliegen in einem Radius von bis zu 3 Kilometern. Wenn sie sich dagegen auf dem Land umschauen, es gibt dort kaum mehr Wildblumen, nur mehr Monokulturen, riesige Felder mit Raps oder Weizen, aber keine Blumen. Auch Volkans Honig kann sich sehen und schmecken lassen. Ein Löffel vom kostbaren Stadthonig, Bernsteingelb, erinnert an Akazie, Lindenblüte, herb im Abgang. Die Stadt hat auch keinen negativen Einfluss auf den Honig, versichert Volkan. Wir lassen ihn natürlich testen. Es sind keine Schwermetalle drin. Er ist sehr sauber. Es lauert keine Gefahr im Honig von Paris. Bei aller Idylle, es gibt sie natürlich doch, die Feinde der Stadtbienen. Aber es sind eben nicht Abgase oder ähnliches, sondern Invasoren aus Asien. Die asiatische Hornisse, ein Monster, das allein eine ganze Bienenkolonie vernichten kann. Zu Volkans und seiner Bienenglück ist die asiatische Invasorin diesen Sommer bislang ausgeblieben.
Sicher eignet sich der Honig der Stadtbiene auch für Eis, für Honigeis. Und das hat dieselbe schlechte Eigenschaft wie alle anderen Eissorten auch. Es schmilzt. Die Japaner wollen das ändern. Auf höchst wissenschaftliche Weise haben sie nicht schmilzendes Eis kreiert. Katrin Erdmann hat's probiert.
Ja, das ist ein Föhn. Und nein, das ist kein Friseursalon, sondern der Kanazawa-Eisladen mitten in einem der angesagten Shoppingviertel Tokios. Kohei Takara hat den Föhn immer direkt neben der Kasse liegen, damit jeder selbst sehen kann, dass das gekaufte Eis selbst bei großer Wärme nicht schmilzt. Der Verkaufsmanager erklärt, wie das möglich ist. Normalerweise besteht Eis aus Wasser und Fett. Wird es warm, trennen sich die beiden Bestandteile und das Eis schmilzt. Durch den Zusatzstoff Polyphenol wird dieser Prozess unterbrochen. Polyphenol kommt unter anderem in Erdbeeren vor und dient als Farb- und Geschmacksstoff. Dass man damit auch das Schmelzen verlangsamen kann, entdeckte ein emeritierter Professor von der Kanazawa-Universität in Zentraljapan eher zufällig. Zuvor hatte ein Patissier mit Polyphenol an einem Erdbeerkonfekt gearbeitet. Den Auftrag dazu hatte das Biotherapie-Forschungszentrum von Kanazawa erteilt, um den Erdbeerbauern wirtschaftlich unter die Arme zu greifen. Das mit dem Konfekt misslang, aber mit dem Eis klappte es. Und Kohei Tahara vom Forschungszentrum sagt nicht ganz ohne Stolz: Bei 40 Grad bleibt das Eis bis zu 3 Stunden so, wie es ist. Und es sei nicht etwa steinhart, wie viele Kunden erwarten würden, sondern schön sahnig, schwärmt er. Im April eröffnete er in Kanazawa das erste Geschäft. Gerade wurden 2 weitere, davon 1 in Tokio, eröffnet. Und so soll es weitergehen. Wer den kleinen Laden in Harajuku betritt, kann zwischen Eis in verschiedenen Formen und Geschmacksrichtungen wählen. Vanille, Schokolade, Erdbeer, Mango, in Bärchen, Blumen oder Baumform. Die beiden Schülerinnen Reika und Kotome haben heute ihre Oma in den Laden mitgeschleppt. Die hat natürlich die Runde Eis spendiert und bereut es nicht. Wenn man da so reinbeißt, ist es gar nicht hart, sondern eher luftig und leicht. Das ist ein schönes Gefühl. Omas Eis ist knallgrün wie Matcha-Tee. Enkelin Reika hat sich für Mango entschieden und ist sichtlich zufrieden. Ich dachte, es wäre steinhart, aber nein, es ist schön weich. Nicht immer sieht es allerdings so aus, wie man vermuten würde. Kotome ist ein Schokoladeneis mit Schokosoße in blassrosa und hellblau. Aber das stört die 11-Jährige keineswegs. Es schmeckt sehr gut, ein bisschen wolkig und das passt sehr gut zum Sommer. Was macht es da schon, dass es mit umgerechnet 3,80 Euro doppelt so teuer ist wie ein normales Eis? Trotz 28 Grad muss sich Kotome nicht beim Essen hetzen. Auch eine halbe Stunde später läuft es vom Stiel noch nicht die Finger runter.
Aber irgendwie gehört das ja wohl beim Eisessen dazu. Das war's für heute. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dewi.com/wissenschaft, auf unserer englischen Seite dewi.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche dann wieder mit Beiträgen zu Medizin und Gesundheit.